Ingenieur Walter Fitz mag keine Lobhudeleien, wie er es nennt, über sich hören. Und trotzdem ist es schwierig, ihn nicht zu loben, hat er doch vieles richtig, ja, wirklich gut gemacht in seinem Leben. Und jetzt, kurz vor seinem 91. Geburtstag, kann er zufrieden zurückschauen auf eine lange Ehe. Seit 1958 ist er verheiratet, auf eine sehr erfolgreiche Berufstätigkeit. Er war von Anfang an, von 1955 an, beim ORF angestellt, in vielen leitenden Positionen tätig bis zu seiner Pensionierung, wurde nachher auch noch als Projektmanager vom ORF angefragt und hat dann in seiner Freitätigkeit nach der Pensionierung unglaublich viel noch geleistet für Rodaun, sei es beim Aufbau von SMIR oder für Rodaun aktiv, Rodauner Kirtag und vielen anderen Projekten, denen er sich gewidmet hat. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Ingenieur Fitz, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Gerne.
Ihr Leben ist ja wirklich als gelingend und gelungen zu bezeichnen, weil Sie auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken, sowohl was das Berufliche als auch das Private betrifft. Privat ist besonders auffällig. Sie sind 1935 geboren und feiern in wenigen Tagen Ihren 91. Geburtstag und haben damit eine Zeit erlebt, die wirklich bewegt war im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind zwischen 1940 und 1944 zur Volksschule gegangen und dann nachher von 1944 bis 1952 ins Realgymnasium. Ist Ihnen der Krieg da irgendwie stärker aufgefallen oder war das als ein Kind mehr oder weniger nicht so bemerkenswert?
Naja, ich bin die letzte Volksschulklasse, also die vierte Volksschulklasse, nicht in Wien, sondern in Schlesien gewesen, weil wir der Bomben wegen wurden aus der 5-Kinder-Familie 2 zur Sicherheit aus Wien entfernt sozusagen und bei Verwandten untergebracht. Die Nachkriegszeit war natürlich eine sehr prägende, weil da hat es so gut wie nichts gegeben. Wir hatten keine Wohnung mehr, weil unser Haus besetzt war. Und ähnliche Schwierigkeiten.
Das haben Sie dann schon bemerkt, aber diese Bomben und diese Dinge, da sind Sie verschont geblieben. Also da haben Sie keine Schreckenserlebnisse an diese Zeit.
Wir haben keine Schreckenserlebnisse, aber ich habe in Erinnerung, wir haben ja am Rand der Stadt gewohnt, wenn wir in die Stadt kamen, die zerbombten Häuser, wo also vom 4. Stock bis ins Erdgeschoss alle Plafonds bzw. Fußböden weg waren. Das war also praktisch eine Schlucht. Aber interessant war für uns am Rand der Stadt natürlich, wer hat den größten Bombensplitter geschlagen?
Ja, also die Kinder, die erleben alles irgendwie dann so mit einer doch spielerischen Leichtigkeit. Das Privileg ihrer Generation ist ja, dass alles dann kontinuierlich immer viel, viel besser geworden ist. Das Großartige an Ihrer beruflichen Karriere ist, dass Sie eben in den 50er Jahren das DGM, das Radiotechnische Institut, besucht haben. Und das war wohl sehr visionär von Ihnen, weil Sie wahrscheinlich schon gedacht haben, also nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen wird bald eine Rolle spielen. Und so sind Sie einer der ersten Mitarbeiter eigentlich beim ORF und RAWAG gewesen, kann man das so sagen?
Ja, also der Besuch dieses Radio-Lehrganges, eines Zweijährigen, war eigentlich geprägt davon, dass Radio damals was Besonderes war. Radio konnte man nicht so ganz einfach haben, man hat einen riesen Kosten zu Hause gehabt. Ich hatte aber einen Freund, der war später Professor an der Technischen Hochschule, der war Radiobastler. Und der hat mir also ein kleines Radio gebastelt. Und das war irgendwo die Faszination. Man muss dazu sagen, damals war es die Zeit der Besatzungsradios und da gab es den Blue Danube Network und der hat natürlich Jazz gespielt und das war für uns überhaupt eine neue Welt.
Dann sind Sie zum Fernsehen gekommen. Das Fernsehen hat ja begonnen 1955 und vorher schon, und das ist auch so eine, ein bisschen eine Verknüpfung von gelungenem Privat- und Berufsleben, wurden Sie eingeladen zu Philips nach Holland und haben dort ein Praktikum gemacht und dort dann auch Ihre Frau kennengelernt, mit nach Österreich geholt, und das gehört auch zu einem gelingenden Leben dazu, dass dann diese Ehe bis zum heutigen Tag gehalten hat.
Ja, glücklicherweise, da gibt es nicht mehr zu sagen, als dass wir das so weiterführen wollen.
Und wir wollen auch hier keinen Eheberatungskurs machen, dass Sie erzählen, wie sowas gelingen kann, sondern gehen wieder zum Berufsleben zurück. Sie sind dann eben nicht in Holland geblieben und sind dann nach Österreich wieder zurückgekommen und haben dann bei der RAWAG als Entwicklungsassistent im Fernsehlabor begonnen und waren eigentlich bei der ersten Fernsehsendung 1955 schon in diversen Tätigkeiten dann dabei beim ORF.
Ja, so ist es. Und zwar in einem Klassenzimmer im 12. Bezirk, Singriner Gasse.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das, wie das gelaufen ist. Was für mich sehr interessant ist, ist, dass Sie ein Techniker an und für sich sind, aber trotzdem immer im ORF eingesetzt worden sind für Tätigkeiten im Bereich des Projektmanagements.
Das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass sich alles entwickelt hat. Es hat sich also das Fernsehen technisch entwickelt, es hat sich personell vermehrt. Das Team von 20 Leuten im Jahr 1955 war innerhalb von 20 Jahren auf 600 angewachsen, und da gibt es viele Funktionen, die da erforderlich sind, und so dumm kann man gar nicht sein, dass man da irgendwie weiterkommt.
Ja. Obwohl man schon auch sagen muss, dass ja, also wahrscheinlich nicht nur ein Gerücht, dass im ORF die Hackeln noch tief fliegen können, und Sie haben da aber eigentlich sehr gut revisiert, dass Sie immer in Positionen gelandet sind, die Ihnen eigentlich Freude gemacht haben. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, und das Schöne war, dass sich immer etwas geändert hat. Ich habe etwa alle 7 Jahre immer entweder einen neuen Job gehabt oder ein neues Verfahren zu betreuen gehabt, um es in den Betrieb zu bringen.
Es ist so, dass Sie dann mit 60, wie das üblich war, vor 31 Jahren in Pension gegangen sind. Haben Sie es geschafft, dass Sie trotzdem diese Tätigkeiten, die Sie im ORF ausgeübt haben und wo Sie also eine Kompetenz gehabt haben, dass Sie die noch an die 25 Jahre lang dann weitergeführt haben, als zuerst gleich als freier Mitarbeiter vom ORF?
Das war nur eine geringere Zeit. Also es war vielleicht 2-3 Jahre, dass ich weiterhin im Fernsehproduktionsbereich tätig war, bei Organisationen außerhalb des ORF oder assoziiert mit dem ORF.
Das heißt, die österreichische Theatertechnische Gesellschaft, da haben Sie für Bühnen- und Veranstaltungsbereich, haben Sie da auch Seminare gehalten?
Ja, da ging es um Projektmanagement, also etwas, was, wie ich damals draufgekommen bin, ich ja schon jahrelang gemacht habe, aber nicht gewusst habe, dass es Projektmanagement ist. Aber mit der Beschäftigung mit dem Projektmanagement lernt man dann auch, dass man einmal nachschaut oder sich erzählen lässt, was man sinnvollerweise vielleicht trotzdem noch zusätzlich dazu macht, was man bis jetzt gewohnt war.
Das wirklich Geniale jetzt aus meiner Sicht, was Sie geschafft haben und was nicht viele schaffen, dass Sie die ganzen Kompetenzen, die Sie in dem Berufsleben mehr oder weniger erworben haben, dann eingesetzt haben für Ihre Freitätigkeit, die Sie dann nach dem Berufsleben gemacht haben und hier großartige Sachen auch aufgebaut haben, tolle Projekte gemacht haben. Und das hat ja zunächst einmal im kleinen Rahmen begonnen, wo das auch schon ein Statement ist für Ihre Lebenseinstellung, dass Sie damals in den 60er Jahren in die Rainer-Siedlung gezogen sind. Das war ja doch auch ein Wohnprojekt, das eigentlich sehr modern war und neue Wege gegangen ist, damals von der Bautechnik. Hat das für Sie eine Rolle gespielt bei der Auswahl, oder war das eigentlich nur deshalb, weil es in der Nähe vom Rosenhügel war, wo Sie gearbeitet haben, und dass Sie gesagt haben, Sie suchen sich deshalb einen Wohnort, der dort, also in der Nähe ist?
Das hat mehrere Gründe. Das Projekt Mauerbergsiedlung hat ja seine Anfänge viel früher gehabt als die Fertigstellung. Sein Projekt, das muss noch in den späten 50er Jahren, glaube ich, begonnen haben. Und das ist in den Kollegen beim Fernsehen, die alle also jung waren und eine Wohnung gebraucht haben, also sozusagen gehandelt worden. Und man musste sich da irgendwo in ein Büro anmelden. Das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwie ist das dann zu einer Einladung gekommen, sich wirklich zu bewerben und dann sich herausstellt, dass man es eigentlich nicht leisten kann. Aber es ist dann doch alles möglich gewesen. Und es war natürlich eine Faszination. Diese Siedlung in einer herrlichen Lage, Südlage, erstmalig Fenster, die vom Plafond bis zum Fußboden gehen, nur kleine Grundstücke. Der Vorteil, man hat Grün, aber braucht nicht höher werden. Und was dann auch dazu geführt hat bei der Besiedlung, dass es gemeinsame Probleme gab, die alle vereinten. Nämlich das waren die Bauprobleme, sowohl Terminverzögerungen als auch bauliche Mängel. Und da gab es wieder die Notwendigkeit, dass man sich darum kümmert, dass man dagegen ankämpft. Und da haben sich Konstellationen gebildet, wo ich also auch mitgetan habe.
Das heißt, Sie waren nicht nur in der Interessensbündelung bei den 16 Reihenhausbesitzern dabei, sondern es war dann auch so, dass Sie sogar Kooperationen dann mit dem Siedlungsverein, mit den Bungalows dann auch gemacht haben und dass es eigentlich dann immer größer geworden ist, dass Sie da zusammengearbeitet haben.
Ja.
Und das war ja auch ein Teil schon, was Sie mitbekommen haben durchs Projektmanagement, nicht? Dass man sagt, man hat gemeinsame Ziele und wie setzen wir es um und arbeiten wir zusammen.
Kann man so sagen, ja.
Ja, ja, und das ist dann immer größer geworden bei Ihnen, also die Bereitschaft, sich zu beteiligen, ist ja überhaupt, wir würden es vielleicht das nicht benennen, wenn nicht eine besondere Begegnung dabei zu klären wäre. Aber Sie haben ja auch im Elternverein der Volksschule Ihrer Kinder mitgearbeitet und waren dort stellvertretender Obmann. Und da war Obmann der Dr. Cedik Eisenberg. Haben Sie sich da erst kennengelernt?
Wir haben uns in der Arbeit kennengelernt. Aha. Wir kannten einander so par distanz, aber dadurch, dass gemeinsame Dinge zu erledigen waren, wie zum Beispiel, ganz ein wichtiger Punkt, die Schulwegsicherung. Mhm. Da ist sowohl der Dr. Cedik als ich, als auch andere aus dem Elternverein, sind im weißen Mantel mit der Tafel gestanden bei der Liesingbrücke in der Villergasse und haben den Verkehr aufgehalten, dass unsere Kinder dorten, die Kinder, die also von oberhalb Rodons kamen, gefahrlos queren konnten.
Das heißt, die waren die ersten Schülerlotsen.
Ja, in diesem Bereich, ja.
Da haben Sie sich eben kennengelernt, praktisch in diesem Zusammenhang, und dann weitere Projekte gemacht. Sie sind auch sehr engagiert gewesen in der Pfarre, in der Schreckkasse. Was hat Sie denn dazu bewogen?
Wir sind 64 hierher gezogen und haben uns einmal umgeschaut, wie denn da die Situation in den Kirchen ist. Also Atzgersdorf war sehr ein bisschen altmodisch, Mauer ging gerade und in Rodaun gab es den Dr. Zehndorfer und einen holländischen Kaplan und das war eigentlich fortschrittlich. Da hat sich ja die Pfarre geteilt, die ursprüngliche Bergkirche, war als eigene Kirchengemeinde verblieben und man hat aber, um Jugendarbeit machen zu können, einen neuen Pfarrhof gebaut. Und als wir hinkamen, war das alles schon in Bewegung und lebendig. Unsere Kinder sind in Rodaun in die Volksschule geschickt worden, weil sie waren zuständig für unseren Wohnbereich. Da gab es natürlich dann auch wieder die Achsen Religionsunterricht, da war die Schwester Ingrid Religionslehrerin in der Schule und dadurch hat sich auch diese Pfarrnähe dann ergeben und die Modernität in der Liturgie war noch ein bisschen veränderbar und da habe ich auch ein bisschen mitgewirkt, zum Beispiel mit Thomas Lassenberger.
Ja, und immer wieder, also so wie beim ORF, wo sie immer wieder neue Wege gegangen sind und neue Projekte angegangen sind, so war das auch in Rodaun. Sie haben ja eben gesagt, eigentlich ja nicht in Rodaun gewohnt, sondern eigentlich ist ja eigentlich ein Teil von Liesing, aber sie haben immer runtergeschaut auf Rodaun und ich denke mir, da haben sie immer gedacht, da kann man was tun, da unten nicht. Da kann man ein bisschen ein Leben einhauchen oder auch sinnvolle Dinge, Akzente setzen. Das haben sie dann auch gemacht, großartige Projekte hier entwickelt und das eine mit Dr. Peter Tschedig Eisenberg eben auch und anderen haben sie SMIR gegründet.
Das war so, dass ich auf der Kirchentür von einer Dame, die in dem inneren Kreis der Organisatoren waren, gefragt wurde, du kannst da mal kommen, da entsteht etwas Sinnvolles, das ist was für dich so sinngemäß. Und dahinter stand die Idee, eine Nachbarschaftshilfe bzw. eine Hauskrankenpflegeorganisation zu gründen, für die man dann den in Rodaun lebenden Rechtsanwalt Dr. Lattenmeier, den Notar Dr. Fürst und andere Leute dazu gebracht hat, einen Verein zu gründen.
Das ist dann sehr erfolgreich bis heute, muss man sagen. Zuerst war der Dr. Peter Tschedig Eisenberg Obmann eine Zeit lang und dann waren sehr lange
Dr. Tschedig wurde, nachdem Dr. Lattenmeier sich noch, glaube ich, 10 Jahre etwa zurückgezogen hat, Obmann und hat mich als Stellvertreter gebeten. Mhm. Und ich bin dann, als Dr. Tschedig einen Herzanfall hatte, notgedrungenerweise dann eingetreten als Obmann.
Aber haben das mit großer Begeisterung eigentlich gemacht, weil Sie ja unglaublich viel organisiert haben, im Zusammenhang mit SMIR auch. Zum Beispiel den Rodauner Kirtag, der ja ursprünglich so ein SMIR-PR-Projekt war und sich dann als Kirtag irgendwie verselbstständigt hat auch, weil das ja wirklich ein großartiges Ereignis immer war und, glaube ich, 26 Mal wiederholt worden ist, wenn ich es richtig
sehe. So ist es. Ja? Es war die Idee von Dr. Lattenmeier, eine PR-Aktion zu machen. Zum Beispiel ein Kirtag vor der Rodauner Kirche. Und da waren etliche dabei, die mitgemacht haben. Das war ein Erfolg, weil sehr viele Leute aus dem Umfeld kamen. Das ging da jetzt gar nicht so sehr um Kirtag, sondern um das Zusammensein. Einander zu kennen, Leute, die hier wohnen, die sich sonst nie treffen. Und das hat sich dann eben, wie Sie sagen, in 26 Jahren gefestigt. Und wurde dann aber wieder beendet. Begonnen hat es damit, dass SMIR-Mitarbeiter hinter den Budeln standen und die Brötchen zusammen mit anderen verkauft haben. Und es war aber eine ziemliche Organisation notwendig von Tischen, Bänken, WCs und so weiter. Das hat sich im Laufe der Zeit dann zwar eingefahren und mehr oder weniger automatisiert. Es war dasselbe Organisationskonzept, aber die Menschen, die Mitarbeiter sind weniger geworden und die SMIR-Mitarbeiter haben so wie am Anfang gesagt, unser Job ist eigentlich nicht einen Kirtag machen, sondern wir sollen Leute betreuen. Mhm. Und das war eigentlich dann letztlich der Grund, dass es einmal aufgehört hat.
Mhm. Wie so vieles, nicht? Also es ist ja auch in Mauer so ähnlich, das hat es ja auch gegeben, den Weihnachtsmarkt beispielsweise und hat es dann auch niemanden mehr gegeben, der das organisieren wollte von den Geschäftsleuten. Es fehlt dann immer, wie gesagt, an den Leuten, die bereit sind, den Schritt mehr gehen zu wollen, nicht? Und da gibt es immer weniger, die das machen wollen. Bei Ihnen ist das ganz anders gewesen. Sie haben ja nicht nur, unter Anführungszeichen, jetzt hier fürs Mir gearbeitet, sondern ein großes Projekt war auch Rodaun aktiv, das Sie betrieben haben über viele Jahre und unglaublich viele Veranstaltungen gemacht haben, obwohl das mehr oder weniger kein Verein war, sondern das war ein Freundeskreis eigentlich nur, der hier organisiert. Wie ist denn das zustande gekommen?
Das hat auch ein bisschen eine Geschichte. Ich hatte in den 90er Jahren einen Freund, der eine Jazzband hatte und der hat Auftrittsmöglichkeiten gesucht. Und da gab es im Rodauner Hof, damals noch Kalkes Gewölb, später Rodauner Hof, einen Keller, der bespielbar war, aber da ist nichts los gewesen. Daher auch kein Umsatz natürlich für das Lokal. Und da hat sich's dann ergeben, dass wir die Vereinbarung mit Pamille Duschl gemacht haben. Wir probieren einmal da unten mit der Jazzband Vienna City Ramblers ein Jazzkonzert. Und da musste man natürlich auch Werbung machen, aber natürlich sind da Freunde dorthin gekommen. Und das war ein Erfolg. Der Keller war sehr geeignet. Der Jazzbandleader Grimlinger kannte natürlich die ganze Jazzszene und alle Jazzbands. Und da ist die Idee entstanden, naja, das ist ja endlich klasse, das machen wir. Und wir haben das dann mal versuchsweise gemacht, alle 14 Tage, und das hat aber dann jahrelang gehalten. Also ich glaube, wir haben an die 50 Jazz-Veranstaltungen dort gemacht.
Aber Sie waren da wirklich ein Vorreiter. Und das Schöne ist, dass ja diese Rodaun-Aktiv-Idee, auch nachdem Sie es dann beendet haben, nicht wirklich zu Ende gegangen ist, sondern sogar noch institutionalisiert worden ist, weil Herr Markus Marschalek, dann zu Ihnen gekommen ist und gefragt hat, ob er den Namen als Vereinsname nehmen kann.
Ja, ich war eigentlich sehr froh, dass weiter eine Aktivierung passiert in Rodaun. Weil Rodaun, da hat jemand einmal gesagt, der sich auskennt, die Leute, die sitzen alle zu Hause und sind nicht herauszubewegen aus ihren Häusern. Und der Marschalek macht das allerdings im großen Stil und macht dann gleich ein Riesenkonzert bei der Endstation vom 60er.
Genau.
Oder Theatervorstellungen.
Rockodown, Sommertheater. Aber trotzdem, ja, es ist so, dass Sie sozusagen den Nährboden dafür gelegt haben, für das, weil wer weiß, ob das überhaupt nicht zustande gekommen wäre, wenn man nicht gesehen hätte, was alles schon möglich ist in Rodaun, durch das, was Sie sozusagen hier als Vorarbeit geleistet haben. Das muss Sie eigentlich schon ein bisschen stolz machen, dass diese Projekte, die Sie nach Ihrer Pensionierung gemacht haben, so nachhaltig sind, sowohl Rodaun aktiv als auch SMIR.
Ja, so ist es. Bin auch stolz. Ja.
Und könnte dafür ihr ganzes Leben stolz sein, auf ihre nicht nur gelungene Ehe, die über Jahrzehnte gehalten hat, ihre drei Kinder und so weiter. Können Sie sagen, was Ihr Lebensrezept war, dass das alles so gut geklappt hat?
Aufmerksam sein, interessiert sein und aktiv sein, um aktiv zu bleiben.
Mhm. Das sind schon viele gute Tipps einmal, dass man die umsetzen kann. Ja, zum Abschluss noch ganz kurz unser Steckbrief, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Keine bestimmte Richtung, also von klassischer Musik über gute Volksmusik bis zu Jazz, aber nicht der ganz wilde.
Der in Kalkes Quellbach gespielt worden ist, ja. Der Swing, genau. Sie sind so schlank und wirken so fit. Hat das mit Ihrer Ernährung auch zu tun? Haben Sie eine Lieblingsspeise, bevorzugte Speisen?
Sind eher die Gene, weil meine Mutter war eine sehr schlanke und in der Familie ist das offensichtlich sowas normal.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Und ein bevorzugtes Lokal, wo Sie gerne hingehen?
Wenn man von Gehen spricht, ein Lokal, wo man hingehen muss, zum Beispiel die Schießstätte in Mauer,
ja.
Im Mauerwald.
Da muss man ja noch ein bisschen fit sein, aber da geht es ein bisschen bergauf, nicht?
Das ja, genau.
Und dann kann man gemütlich runtergehen nach dem Essen. Das ist ja auch ein köstliches Essen da, das stimmt. Ihr Urlaubsort, wo Sie gerne auf Urlaub fahren?
Das kommt darauf an. Eine Zeit lang war es Kleinaal im Sommer und im Winter und skifahrerisch in Frankreich Meribel.
Und Sie sind ja lange Skifahren, das ist ja auch unglaublich. Sie haben erst vor 10 Jahren aufgehört zum Skifahren, nicht? Also sind sehr
ja,
lange
da
Skifahren.
Bin ich also nicht in Meribel, sondern im Stuhleck auf dem Eishang gefallen und habe mir die Hüfte gebrochen.
Jetzt muss Schluss sein, jetzt reicht es. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Naja, in der Erinnerung zum Beispiel mit dem Dr. Cedic. Ja, vielleicht auch dem Dr. Kanowski.
Mhm. Ja. Wenn man jetzt mit 91 Jahren in die Zukunft schaut und sagt, wie will ich mein Leben jetzt gestalten, haben Sie da gewisse Visionen, wie das jetzt ausschauen soll, was Sie sich vornehmen?
Ich werde nichts ändern. Wir hoffen, lange in unserem Haus bleiben zu können und in halbwegs körperlicher und geistiger Verfassung.
Dann wünsche ich Ihnen das Allerbeste dafür und vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Gerne, danke vielmals.